Hallo zu unserer neuen Folge.
Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir sprechen heute über die deutsche Autoindustrie, speziell über den Volkswagen-Konzern, den ja viele als riesigen, manchmal auch vielleicht schwerfälligen Konzern kennen.
Ja, wann hast du dein letztes Erlebnis, technologisches Erlebnis mit deinem Auto gehabt?
Häufiger. Ich versuche regelmäßig Apple CarPlay zu starten und es funktioniert nicht. Ich fahre aber kein Auto aus dem VW-Universum.
Ich schon. Und ich frage unseren heutigen Gast auch, warum diese Cruise Control ACC und Travel Assist manchmal nicht so richtig funktionieren. Er hat auch eine Erklärung dafür.
Konkret gesprochen haben wir mit Dr. Nikolai Adey. Er ist der Mann, der die Forschungs- und Innovationsabteilung des Konzerns leitet. Also es gibt viele Innovationsabteilungen im Kosmos von Volkswagen, aber eine übergreifende Abteilung, die versucht, das zu orchestrieren, was ich mir wirklich alles andere als einfach vorstelle, wenn hunderttausende Menschen an verschiedenen Dingen arbeiten. Vielleicht nicht alle am Thema Innovation, aber ich glaube, man weiß ungefähr, was ich meine.
Ja, vor allen Dingen, wenn man an die vielen Marken denkt, die VW hat, und jeder hat sich sicher schon mal gewundert, im Skoda die Knöpfe, im Audi diese und im VW nochmal ganz andere oder auch andere Technologie. Also schon erstaunlich, was da alles gemacht wird. Und er hat die Aufgabe, das zu koordinieren und am besten einheitlich zu machen.
Wir sprechen mit ihm oder haben mit ihm gesprochen über das autonome Fahren, warum er ganz viel auf das Thema künstliche Intelligenz setzt, um am Ende auch mit der deutschen Autoindustrie weiter vorne mitspielen zu können und was das Verkaufsargument ist für das Auto von heute. Und das sind vielleicht eben nicht mehr die PS, sondern wie gut Software funktioniert.
Ja, und er hat auch eine Begründung, warum bei uns in Deutschland noch immer ein Sicherheitsfahrer dabei ist. Lasst euch überraschen.
Hört rein und abonniert uns.
Herzlich willkommen bei SoTech Deutschland, dem NTV Tech Podcast mit Frauke Holzmeier und Andreas Laukert.
Was war dein erstes Handy?
Oh ja, das war schon lange her. Muss ein Nokia gewesen sein.
Wie bei so vielen Menschen. Welche App nutzt du am meisten?
WhatsApp, würde ich sagen.
Welche technologische Superkraft, wenn es die denn gäbe, hättest du gerne?
Die Quantenverschränkung.
Was ganz Einfaches. Wer ist aus deiner Sicht gerade der wichtigste Tech-Denker oder die wichtigste Tech-Denkerin?
Oh, das ist eine gute Frage. Ich würde mal sagen, Jensen Huang wäre für mich der wichtigste Tech-Denker gerade.
Okay. Und woran denkst du als erstes beim Wort Digitalisierung?
Ist von gestern, die Intelligenz ist von morgen und eigentlich fast schon von heute.
Das ist doch mal eine gute Antwort und die stammt von Dr. Nikolai Adey. Schön, dass du da bist. Hallo Nikolai.
Hallo Frauke.
Hallo.
Ich stelle dich kurz vor, damit alle wissen, wer du überhaupt bist. Du hast in München studiert, hast dann eine ganz lange Karriere gemacht bei BMW, also nach deinem Maschinenbaustudium. Bei BMW, glaube ich, über 18 Jahre gewesen. Das ist schon echt eine ganz, ganz lange Zeit. Danach die Antriebsentwicklung bei Audi geleitet und heute bist du Chef der globalen Forschungs- und Innovationsaktivitäten der VW Group und hast damit ja rund 500 Mitarbeiter in deinem Team. Und VW Group, das sind eine ganze, ganze Menge Marken.
Ja, die kenne ich. Eine frage ich auch. Eine Mal gucken, ob ich noch sage, was ich fahre, aber ich habe mich seitdem es KI gibt, schon gefragt, wann endlich kann ich mit meinem Auto sprechen? Da wärst du ja zuständig im VW-Konzern für, oder?
Also da gibt es viele, die zuständig sind und da mitarbeiten und weil das so ist, kannst du heute schon mit dem Auto sprechen. Denn wir haben heute schon Large Language Modelle im Auto am Laufen und wenn ihr die neuen ID-Modelle fahrt, dann werdet ihr sehen, die verstehen euch schon richtig.
Mhm. Bevor wir aber in diese ganzen Details einsteigen, erklär doch mal in ganz kurz, was ist dein Job?
Ja, mein Job ist zentral alles an Innovationen zu bearbeiten, was synergetisch für die Marken des Volkswagen-Konzerns so hilft, dass nicht alle das mehrfach finanzieren müssen oder tun müssen. Also alles, was für Audi gut ist und für Volkswagen gut ist und für Porsche gut ist und für Skoda und so weiter, die Marken sind viele, das machen wir. Und das reicht von den Nachhaltigkeitsthemen, Circular Economy, Werkstoffe bis hin zu allen Digitalthemen und autonomes Fahren, Smart Cockpit und Cabin, künstliche Intelligenzthemen, Smart Enterprise Prozesse, also all over all. Und dazu sind wir dann auch weltweit verteilt an allen Hotspots dieser Welt, die relevant sind, von Kalifornien bis nach Peking.
Wäre das zum Einstieg, meine Frage war nicht unbedingt nur scherzhaft gemeint, weil ich mit meinem Auto reden kann, sondern ernst, weil mich das schon manchmal ein bisschen nervt, ne, dass man, ich sitze im Auto und frage mich ja, wo stelle ich denn das hier ein und wo kann ich denn das verändern? Und dann, Handbuch kann man mal gerne versuchen, meistens müßig. Wir kennen ja andere Modelle, gerade wenn ich mal so den Konkurrenten Tesla nehme, wo dann mal schnell aus der Entfernung remote ein Update gibt und dann haben alle Autos das gleiche Update und so weiter. Warum wäre es nicht möglich, ein LMM auf dem Skoda zu laden oder jetzt, ich habe ein 25er Modell, warum könnte ich das nicht auch bekommen?
Ja, weil man dazu natürlich eine kompatible Softwareplattform braucht, die eben diese Flexibilität dann auch eingebaut hat, dass man eben solche Software- und Function-on-Demand-Elemente einfach draufspielen kann, ohne dass man eine Software neu zulassen muss. In der alten Welt, aus der wir herkommen, ist das eben so noch nicht möglich, weil wir unsere Softwareplattformen aus vielen Zuliefererbestandteilen zusammengebaut haben und integriert haben. Und so sind die Produkte auf dem Markt. Die heutige Welt beginnt schon, hat schon begonnen mit dem MEB, den wir draußen haben, also den ID-Modellen, aber auch den dem neuen Audi A6 e-tron und den zugehörigen Porsche-Modellen wie dem e-Macan zum Beispiel. Dort sind wir selbst Eigner der Softwareplattform und können jetzt schon auch Software-Updates draufspielen. Das passiert auch schon. Und deswegen ist es uns auch gelungen, zum Beispiel ChatGPT als Funktion in die ID-Familie reinzuladen binnen eines halben Jahres. Also von der ersten Entscheidung im Konzern, das wollen wir tun, bis hin zur Realisierung im Markt beim Kunden direkt auf der Straße ein halbes Jahr. Das ist wirklich Rekordzeit, das ist nur da gelungen. Das ist jetzt mal ein erstes Sprachmodell, ChatGPT, mit dem man sich unterhalten kann, was einem Antworten aus dem Weltwissen gibt. Was da noch nicht enthalten ist, sind tatsächlich Elemente wie eine intelligente Bedienungsanleitung und dass das Auto einen wirklich assistiert in allen Lebenslagen. Da sind wir aber nicht mehr weit entfernt. Das sind genau die Assistenten, die jetzt in der heißen Phase der Entwicklung sind, die wir mit den neuen Softwarearchitekturen, Software-Defined Vehicle nennen wir das, jetzt dann auf die Straße bringen, mit den Dingen, die bevorstehen in China mit der neuen Softwarearchitektur, aber auch in der westlichen Hemisphäre mit unserem neuen Scalable Softwareplattform, nennen wir das SSP-Baukasten. Das ist das, was jetzt an ID2 zum Beispiel angekündigt ist, ID Everyone. Alle diese Fahrzeuge werden solche Möglichkeiten dann auch bekommen.
Also das heißt, im Moment kann ich mich mit ChatGPT im Auto übers Wetter unterhalten, aber wenn noch nicht konkret, erklär mir mal, warum kriege ich hier die Klimaanlage nicht in den Griff und kannst du mir nicht mal die Programme im Radio so einstellen, wie ich es gerne hätte?
Also zumindest nicht in dieser Form der Unterhaltung. Ich kann dem System schon sagen, bitte stell mir den Radiosender so und so ein, dann wird er das machen.
Ja, schon, aber dann ist das dann auch mit, keine Ahnung, hey, VW, ich muss ganz überdeutlich sprechen, damit er mich auch wirklich versteht. Und wenn ich dann einmal mich vernuschel oder nicht genau, dann kommt dann irgendeine Wolke und er versteht mich nicht und dann muss ich nochmal und dann.
Da müsste ich tatsächlich leicht widersprechen. Mit dem Nuscheln oder nicht ganz so deutlich sprechen, da ist das System jetzt wirklich gut geworden und versteht einen wirklich sehr gut. Wo ich nicht widersprechen kann, leider noch, ist das sogenannte Reasoning, also das wirklich semantische Verstehen, was will der Kunde jetzt und was ist dann die Aktion, die daraus folgt, dass das schon komplett abgebildet ist. Mhm. Das ist tatsächlich dann der aktive Assistent, der aus einem Sprachmodell heraus eine Interpretation macht und dann eine Handlung ableitet und sie auch durchführt. Das ist das, was jetzt eben in der nächsten Softwareplattform kommt.
Genau, da hätte ich dann die Frage zu, das stelle ich mir echt schwierig vor, weil ich frage mich auch, warum zum Beispiel Amazon mit Alexa noch nicht so weit ist und so weiter. Ich kann mir das gut vorstellen. Ich möchte ja auch nicht, dass in meinem Home-Software ich sage, mach die Terrassentür oder mach das Licht aus, dann gehen die Jalousien hoch. Oder weil er mich nicht richtig verstanden hat. Beim Auto ist das ja noch gefährlicher, wenn ich sage, regel mal die Klimaanlage runter, er gibt Gas oder keine Ahnung was. Also, wie schwierig ist das, das wirklich safe zu machen, dass die KI eben nicht halluziniert beim Durchführen einer Aufgabe im Auto? Also stelle ich mir etwas schwierig vor.
Also da muss man natürlich schon trennen. Assistenzfunktionen, die sagen wir mal, nicht sicherheitsrelevant sind, da darf auch mal eine Halluzination entstehen. Das muss so ein System vertragen können. Wenn es um die Fahrfunktionen geht und um die sicherheitsrelevanten Funktionen, da gelten natürlich andere Entwicklungszyklen und Prinzipien. Mhm. Sie wissen ja, dass wir zusammen mit Bosch oder auch mit Mobileye die bisher einzigen europäischen Automobilhersteller sind, die wirklich eigene Entwicklung machen für das autonome Fahren. Und deswegen sind wir da sehr tief drin in diesen Prozessen. Und da muss man das schon sehr, sehr gut nachvollziehbar machen und auch eine sehr, sehr gute Absicherung mit einbauen, damit die künstliche Intelligenz dort kein Unwesen treibt. Das ist schon eine Herausforderung. Wir kommen auch beim autonomen Fahren aus einer Zeit, wo regelbasierte Systeme im Einsatz waren, mit nur wenig künstlicher Intelligenz bei der Bildinterpretation, aber alles andere regelbasiert, damit wir ja immer sicher sind. Wir stellen aber fest, dass solche Systeme den Nachteil haben, dass dafür viele, sagen wir, unerwartete Cases, sagen wir da Corner Cases, passieren können, wo das System dann doch keine passende Regel findet, um dann adäquat reagieren zu können. Also wenn man wirklich human-like fahren möchte, dann braucht man wesentlich mehr künstliche Intelligenz. Das birgt aber dann wiederum genau das, die Herausforderung, dass wir dann eine Absicherung finden müssen, die das trotzdem sicher macht. Und das gelingt eben durch Einbau von Redundanzen, durch entsprechende Absicherung mit Millionen und Abermillionen von Kilometern, die wir, und jetzt, das ist wichtig, nicht zwingend auf der Straße fahren, sondern eben auch mit synthetischen Daten, die wiederum auch mit KI erzeugt werden, mit einer unendlichen Variationsbreite. Das bedingt eben solche Ansätze und dann eben auch Schnittstellen, die human readable sind, so dass wir dann dort sozusagen debuggen können und sehen können, wenn das Fahrzeug nicht adäquat reagiert, sofort wieder das System lernen lassen und sehen, wo muss man eingreifen und welche Wirkung hat es dann, wenn wir im Konzept geändert haben.
Wenn wir jetzt schon beim Thema autonomen Fahren sind, ist jetzt, sage ich mal, vielleicht der allgemeine Eindruck, und du wirst mich jetzt korrigieren, gehe ich davon aus, irgendwie findet das alles in den USA statt und das ist dann die selbstfahrenden Taxis von Waymo und Co., die in den USA unterwegs sind, in San Francisco und so weiter, und Tesla, die zugegebenermaßen dann ihre Unfälle bauen. Nichtsdestotrotz, gemessen an Unfällen mit, sag ich mal, normal fahrenden Autos, ist das dann vielleicht alles noch okay. Und klar, Tesla macht es dann, glaube ich, mit Kameratechnik, nicht unbedingt noch mit Sensoren. Hin und her und hin und her. Trotzdem, der allgemeine Eindruck ist, da passiert was und die Deutschen schauen zu. Jetzt kommst du.
Ja, das ist natürlich, da hast du natürlich sofort herausgefordert, dass ich natürlich ganz klar widersprechen muss, weil tatsächlich, wenn man zum Beispiel unser ID.Buzz-Projekt mit Moja nimmt, wo wir mit Mobileye sehr, sehr kurz vor dem Serienstart eines autonom fahrenden People Movers sind, um einen wirklich 360-Grad Mobility-Service anzubieten auf KI-Basis mit autonomem Fahren, dann sind wir da absolut Frontrunner. Und das merkt man daran, dass eine Firma wie Uber unser erster Großkunde wird, weil wir der einzige Anbieter sind, der dort das Gesamtpaket in Verbindung mit einem geeigneten Fahrzeug, mit einem geeigneten Backend-Service, mit dem Intelligent Cabin, sagen wir dazu, also einer intelligenten, KI-gesteuerten Passagiererkennung und Monitoring mit einschließlich der Apps und dem Service drumherum anbieten können. Das heißt also, das sind wir als deutscher OEM der Erste, der dort zum Zuschlag kommt. Und wenn Sie sich erinnern oder wenn ihr euch erinnert, Uber ist mal mit dem Versprechen gestartet, der Business Case von Uber wird dann gut, wenn das autonome Fahren kommt. Das ist bis heute nicht der Fall bei Uber. Deswegen ist es immer noch ein anspruchsvoller Business Case bei Uber. Und wir sind jetzt die Ersten, die das auflösen für Uber. Das würde ich sagen, da taggt Deutschland schon ganz ordentlich.
Aber in Deutschland, ja, da geht's jetzt um Deutschland.
In Hamburg, ne?
In Hamburg.
Wir fahren mit Uber auch in Deutschland. In Deutschland haben wir allerdings, und da muss ich sagen, da stehe ich auch dahinter, das würde ich auch befürworten, noch mit einem Sicherheitsfahrer, um eben, sagen wir, auch unserer Gesellschaft die Möglichkeit zu geben, dort hineinzuwachsen und das Vertrauen in die Technologie zu entwickeln. Was aber dem keinen Abbruch tut, dass das Fahrzeug auch ohne Sicherheitsfahrer fahren könnte. Und so starten wir auch tatsächlich in USA mit Uber. Dort geht es auch ohne Sicherheitsfahrer.
Und mit allen Geschwindigkeiten, die dazugehören, weil es gibt ja schon ein paar selbstfahrende Geschichten in Deutschland, in, wie ist nochmal hier der Ort, Monheim zum Beispiel am Rhein. Aber da tuckern die Busse halt in so einem Tempo rum, dass alle anderen aufgehalten werden. Das ist natürlich jetzt auch nicht Sinn der Sache. Ne?
Ja, das ist richtig. Also man darf natürlich nicht zum Verkehrshindernis werden. Und mit diesen Moja-Fahrzeugen wird man definitiv nicht zum Verkehrshindernis, sondern die fahren in den Geschwindigkeiten, wie es dann adäquat ist. Wir würden sicherlich nicht mit 160 oder 200 auf der Autobahn brettern mit dem Auto. Autonom ist auch klar, sondern das ist jetzt halt erstmal für einen Mobility-Service im Stadtverkehr. Das funktioniert auch.
Warum in Deutschland, abgesehen von gesetzlichen Sachen, noch ein Sicherheitsfahrer? Also ich verstehe nicht, wir Deutschen, wir sind so Autofanat und trauen unseren Autos so viel zu, dass wir hier mit Höchstgeschwindigkeiten über die Autobahn brettern, weil wir denken, unsere Autos sind todsicher. Ja, warum vertrauen wir dann nicht autonom fahrenden Autos, die von VW kommen, zu, dass sie auch ohne Fahrer fahren können? Haben die Deutschen so viel Angst oder ist dann doch der Gesetzgeber, der sagt, ah, bitte noch mit einem Sicherheitsfahrer?
Naja, das ist ein vielschichtiges Thema. Zunächst mal ist es, wenn man sich selber mal an der eigenen Nase fasst, schon erstmal ein komisches Gefühl, in ein Auto einzusteigen, wenn man sich das mal nur so vorstellt und die Erfahrung noch nicht gemacht hat, in ein Auto einzusteigen, wo sich dann vorne ein Lenkrad dreht, aber ist kein Fahrer dahinter. Das fühlt sich schon komisch an. Wenn da ein Sicherheitsfahrer da sitzt, dann steigt man doch gerne mal ein und beobachtet, der greift ja gar nicht ans Lenkrad, könnte aber eingreifen und dann gewinnt man ganz schnell Vertrauen in die Technologie. Mir selber geht so, wenn ich in China in so ein Auto einsteige, dort fahren solche Autos auch schon komplett fahrerlos. Das fühlt sich auch erst komisch an. Und nach einem halben Kilometer ist das ganz normal. Dann beginnt man sich mit seinem Nachbarn im Fond zu unterhalten und merkt gar nicht mehr, dass das Auto da alle möglichen Verkehrsmanöver macht und teilweise auch in grenzwertige Situationen gerät, die es dann aber bravourös meistert. Und man gewöhnt sich da schnell dran. Der Punkt ist aber natürlich schon, in China ist jetzt vor kurzer Zeit ein schwerer Unfall passiert. Und auch in USA gab es solche Fälle ziemlich massiv. Und man kann natürlich eine Technologie, wenn so ein schwerer Unfall passiert, auch schnell zunichte machen. Also dieses Lakehurst-Phänomen, wie man es beim Zeppelin gesehen hat und beobachtet hat. Und das wollen wir natürlich beim autonomen Fahren vermeiden. Und deswegen ist die Strategie, die wir da in Deutschland oder auch ganz Europa fahren, vielleicht gar nicht so falsch.
Ja, müssen wir dann vielleicht noch ein bisschen mehr aufklären. Gerade hier können wir das jetzt auch tun. Und sagen, wir vergessen ja immer, wie schlimm es vorher war, wie viele Menschen umgekommen sind jedes Jahr. Und wenn theoretisch alle autonom fahren und zentral gesteuert, dann dürften sich die Unfälle meines Erachtens auf null reduzieren. Es sei denn, es kommt ein Unwetter oder irgendwas anderes Außergewöhnliches dazwischen. Aber eigentlich sagen auch Simulationsmodelle, wenn alle Autos autonom fahren, kommen wir schneller durch die Stadt, einfacher und sicherer.
Wenn alle autonom fahren, wird es so sein, dass das dann sowieso schneller ist, weil dann kann man sich auch Ampeln sparen. Ja. Die Autos kommunizieren untereinander und die Ampeln sind der größte Staugrund in Städten. Das ist richtig. Wir werden es aber die nächsten Jahrzehnte schon noch mit Mischverkehr zu tun haben. Und sobald Menschen im Spiel sind, muss man einfach damit rechnen, dass es auch Unfälle geben wird. Man muss auch ehrlicherweise sagen, natürlich sind unsere Systeme so ausgelegt und werden so ausgelegt sein, dass wir deutlich sicherer unterwegs sein werden, als der Mensch es kann. Aber es wird auch keine hundertprozentige Sicherheit geben und es wird auch mal einen Unfall geben. Mhm. Übrigens auch geben müssen, denn nur durch solche Fälle ist man in der Lage, das System weiterzuentwickeln und zu lernen. Und die Gesellschaft muss eben damit leben und auch davon lernen und lernen, damit umzugehen, dass es eben auch den ein oder anderen Unfall mal geben wird. Mhm. Und mit dem Sicherheitsfahrer in der ersten Phase versucht man eben die Häufigkeit solcher Fälle einfach auf ein absolutes Minimum zu reduzieren. Und das, denke ich mal, ist schon auch angemessen.
Jetzt sprechen wir ja in diesen Tagen häufig über die Automobilindustrie und dann geht es um die chinesischen Wettbewerber, es geht um Tesla, vielleicht auch bevor Elon Musk zu dem wurde, was er dann auf einmal wurde. Und es heißt dann immer, die Industrie ist total unter Druck in Deutschland und man ist nicht mehr innovativ genug oder nicht mehr wettbewerbsfähig genug etc. pp. Und wir sehen ja auch den Stellenabbau, den es gibt, sowohl bei den Autoherstellern als auch bei den Zulieferern. Jetzt sollt ihr ja als Abteilung Synergien schaffen, als zentrale Plattform. Wie gut gelingt das bei so einem Riesenkonzern? Weil es geht ja auch dann darum, eben vielleicht dann hier und da eine Kosten zu sparen und Effizienzen zu schaffen, um einfach wettbewerbsfähig zu sein und vielleicht auch Standardisierungen zu haben und voneinander zu lernen und zu wissen. Aber wie gut gelingt das in so einem Riesenschiff, wo alle vielleicht über Jahrzehnte gelernt haben, für sich viel zu machen und dann mal loszulegen und keiner weiß, linke Hand, rechte Hand, was einfach in vielen Konzernen ja häufiger mal passiert, auch bei welchen, die nicht so viele Mitarbeiter haben wie ihr. Also wie machst du das?
Ja, das ist Fluch und Segen zugleich. Also auf der einen Seite ist der Konzern unglaublich groß und komplex und hat also viele Ecken, die einen selbst immer wieder überraschen, was da alles Gutes gibt. Das ist die eine Seite und es gibt natürlich auch an den verschiedenen Ecken den Ehrgeiz, selber Dinge voranzubringen und erstmal das Naheliegendste zu tun. Und deswegen ist das, was du beschreibst, Synergie zu erzeugen, die Dinge gemeinsam zu machen, auch mal loszulassen bei den eigenen Lösungen und sich mal auf die Lösungen des anderen zu setzen, nicht zwingend ein Selbstläufer. Das ist ganz natürlich, menschlich und auch gut so, denn wenn man den Ehrgeiz der Leute vor Ort nicht hätte, dann würde auch die lokale Triebfeder einfach fehlen. Und naja, unsere Aufgabe ist natürlich genau das zu überwinden, die Dinge zu verbinden. Und da kommt dann eben der Segen ins Spiel, nämlich die Vielfalt in unserem Konzern mit vielen Innovationseinheiten. Wir sind es nicht alleine als zentrale Group Innovation, sondern es gibt natürlich in allen Marken Innovationseinheiten, die wiederum die markenspezifischen Sachen vorantreiben. Und natürlich auch in den verschiedenen Geschäftsbereichen von der Produktion über den Vertrieb bis in die also Lieferantensteuerung und eben dann die Entwicklung hinein, die Dinge zu vernetzen und so zu vernetzen, dass es Spaß macht, da mitzutun. Und das gelingt halt zum Beispiel über die Installation von einem Social Network ähnlichen Plattform, wo sich dann alle in so einem Open Innovation System beteiligen können. Das sind dann so moderne Dinge wie Crowd Innovation, wie Challenges, die wir da veranstalten, wie gemeinsame Summits, wo wir die Einheiten zusammenbringen, sodass sie sich da vernetzen. Und da bringen wir alle auch dann mit den Partnern zusammen. Das ist nämlich die nächste Herausforderung. Innovation profitiert ja in der heutigen Zeit ganz wesentlich von der Interaktion mit dem äußeren Innovationsökosystem, also mit den Startups, mit den Universitäten, mit den Lieferanten, mit anderen Partnern, die da sind. Und wenn das in der vollständigen Permutation von jeder Einheit aus mit jedem Partner passieren würde, da würden wir unser Ökosystem verrückt spielen und das wäre maximal ineffizient. Und deswegen orchestrieren wir natürlich auch zentral über unser Innovationsnetzwerk die Schnittstellen nach außen, sodass eben nur eine Marke dann auf einen Partner zugeht oder wir eben die Projekte zusammenführen über alle Marken hinweg und solche Dinge, sodass das dann wirklich orchestriert ist und wir dann den Vorteil aus der Vielfalt heben und die Nachteile der Komplexität eben vermeiden.
Ist das für dich mehr dann ein Hinterherrennen oder auch Impulse geben? Also es könnte ja auch passieren, oh, da ist was Neues, das müssen wir schnell wieder einsammeln, damit alle profitieren oder?
Genau das ist es. Genau, okay, das also ist es. Also wenn wir uns da wie zum Beispiel kürzlich in Berlin treffen, in einer coolen Location mit den allen Innovationseinheiten des Konzerns und uns da zum Beispiel zu Quantencomputing austauschen und die Prominenz der Welt eingeladen haben, um da Vorträge zu halten und uns da auszutauschen, dann inspiriert das alle. Und dann ist es immer wieder für viele überraschend, was da alles entsteht, wenn man sich eben an der Stelle vernetzt und die Dinge teilt. Sharing ist da das Zauberwort und Open Innovation. Das macht Speed und das bringt uns dann in die Vorlage.
Jetzt beobachtet man ja immer bei größeren Unternehmen, auch die schon länger existieren, über viele Jahrzehnte oder Jahrhunderte teilweise auch, dass sie dann irgendwann anfangen zu sagen, wir sind etwas zu schwerfällig, ja, wir können es ja nicht auflösen jetzt und neu anfangen, sondern holen sich dann Startups rein oder gründen eigene Spaces, wo dann ganz innovative, junge Menschen da einsausen und alles neu erfinden. Das wiederum ist auch wieder schwierig, das dann wieder einzunordnen über die vielen Marken, die ihr auch habt. Also wie erhält man dann Innovationsantrieb im wirklichen Sinne? Ja, da kannst du ja den eingeben, der da die richtig geile Idee hat, der aber von seinem Chef irgendwie klein gehalten wird. Oder all die Geschichten kennt man überall, das Gleiche eigentlich. Ne? Wie schafft man das, das über wie viele Marken seid ihr noch, 12, 13, 14, da am Leben zu halten?
Also ich habe es ja ehrlich gesagt auch nicht gezählt. Da gibt es mittlerweile natürlich etablierte Methoden. Also eine der Methoden, bei denen wir als Volkswagen-Konzern sogar mittlerweile Vorreiter sind, auch in der Automobilindustrie, ist das Venture Clienting. Venture Clienting, das ist ein Prinzip, wo man eine sehr gut gepflegte Datenbank von Tausenden von Startups nutzt, die bewertet sind und wo man dann auch weiß, welche technischen Lösungen sie anbieten. Mhm. Und zwar mit möglichst hoher Reife. Und dann kann irgendjemand im Konzern kommen und sagen, er hat ein Problem, er hat einen Innovationsbedarf, gibt's eine Lösung dafür? Und dann gehen wir in die Start-up-Datenbank rein und sehen dann sehr schnell die 2, 3 verfügbaren Lösungen, die sich da anbieten, machen dann mit dem Kollegen oder dem Kunden aus dem Konzern eine kurze Bewertung, wer der vielversprechendste ist und gehen dann in den POC mit relativ schlankem Geld sehr schnell. Und dafür haben wir dann extra maßgeschneiderte, vereinfachte Prozesse eingezogen, also für Onboarding von diesen Startups, für die juristischen Randprozesse, die sind stark, stark vereinfacht und dramatisch beschleunigt, um dann sehr unbürokratisch dann schnell zu eruieren, wo eine vielversprechende Lösung entsteht. Und die geht dann in die Skalierung, weil sie eben schon reif ist. So, diese Methode, die haben wir beispielsweise in meiner Einheit pilotiert, hochgefahren und mittlerweile ist sie ausgerollt in alle Marken. Und wir werden also jetzt dann auf der IAA in München sehen, dass zum Beispiel die Marke Audi dort eine Start-up-Night veranstaltet, wo sie dann ein eigenes Branding sogar dafür veröffentlicht zu diesem Thema Venture Clienting, was wir gemeinsam dort entwickelt haben. Und das macht aber genauso auch Carriot und das macht genauso Volkswagen. Und alles, was eben synergetisch ist, halten wir nach wie vor zentral. Mhm. Also ein Beispiel. Ein anderes Beispiel ist Investment in Venture, in Startups durch Venture Capital. Dort gibt's auch eine sehr, sehr saubere Teilung. Also wir haben einen zentralen Venture Capital Fund für alle Nachhaltigkeitsthemen und Dekarbonisierungsthemen. Leitmotiv heißt der. Den führen wir als Einheit zusammen mit unserer M&A-Abteilung zentral für den Konzern. Und dann gibt es nebendran noch weitere Venture-Capital-Themen, die dann wiederum andere Marken machen, wie beispielsweise Digitalisierungsthemen bei Porsche und so weiter. Also da machen wir schon eine saubere Aufgabenteilung. Mhm. Die Herausforderung bleibt natürlich nach wie vor, Start-ups onzuboarden. Das ist und bleibt immer eine Herausforderung, weil so ein Startup mit seinen Prozessen und seinen Abläufen oder auch der Reife, die es dann anbietet fürs Produkt, in der Regel nicht zu dem passt, was bei uns die Organisation braucht. So, und diese Brücke, die zu schlagen, das ist natürlich dann genau unsere Aufgabe. To go the last mile.
Mhm. Am Ende ist die ganz große Aufgabe natürlich, den Kunden zufrieden zu stellen. Worauf schaut der Kunde? Ich meine, wir sagen, also spätestens seit Tesla ja, das Auto ist ein Device, also ein Gerät, ne, also wie ein großes fahrendes Smartphone von mir aus, das dann halt auch noch fährt. Das heißt, was ist dann deine Priorität neben dem Orchestrieren, wenn es um Innovation geht? Ist es dann tatsächlich, wie schaffe ich es, dass der Kunde das Auto als sein Lieblingsdevice wahrnimmt? Oder was würdest du sagen?
Du hast es eigentlich schon ziemlich auf den Punkt gebracht. Da kann ich jetzt fast kaum noch was hinzufügen. Es ist wirklich so, dass wenn man mal unterstellt, die Fahrdynamik in der Stadt ist jetzt nicht das Allervordergründigste und ein Elektroantrieb ist mal per se super smooth in der Beschleunigung und auch sehr dynamisch, fällt schon schwer, sich in diesen Segmenten zu differenzieren. Also wo ist dann der Kundenvorteil, den wir adressieren, damit wir wirklich noch irgendwie ein Argument dafür haben, dass es auch wirklich gut ist, ein Fahrzeug aus dem Konzern zu kaufen? Ja, das ist natürlich die Antriebseffizienz, damit die Reichweite und der Ladekomfort passt. Das ist also ein ganz wesentlicher strategischer Schwerpunkt. Deswegen kümmern wir uns um Batterie im Konzern und deswegen kümmern wir uns auch um den Antrieb ganz massiv. Auch machen wir unseren eigenen Power-Inverter. Das sind so kritische Themen. Das Zweite ist natürlich tatsächlich dann das autonome Fahren. Dass das gut funktioniert, das müssen wir selber beherrschen. Dazugehörig, und zwar nicht nur das vollautonome Fahren, sondern auch das assistierte. Also das darf man nicht vergessen. Also in Privatbesitz wird man Autos in der Mehrzahl in Zukunft finden, die fast vollständig autonom fahren. Das nennen wir dann Level 2 Plus oder Level 2 Plus Plus. Das wird so der Mainstream werden. Und da ist schon kundenrelevant, wie gut das Abbiegen an der Kreuzung funktioniert, an der Ampel, wie gut eine komplexe Verkehrssituation gemeistert wird, ohne dass ich dann eingreifen muss. Das wird es dann schon wieder Differenzierungsmöglichkeiten geben und da sind wir eng am Kunden dran. Deswegen haben wir da unseren Fokus drauf gelegt. Und dann geht's weiter. Der Kunde wird das Fahrzeug, wenn er denn viel assistiertes Fahren hat, natürlich für viel, viel mehr benutzen, als es heute macht. Und da ist es eben dann, ich würde mal nicht so lapidar als Device bezeichnen, sondern eher als Companion bezeichnen. Das Fahrzeug wird zum Partner, zum persönlichen Assistenten. Trifft es dann eigentlich schon eher. Das heißt, das ist dann seamless vernetzt mit dem eigenen digitalen Ökosystem. Mhm. Also dann kein Ärger damit, mehr das Handy mit dem Auto zu verbinden. Man findet die Apps, die man persönlich hat, auf seinem Handy auch ganz selbstverständlich in der Fahrzeugschnittstelle und kann die dort bedienen, also sein Spotify oder was auch immer, und zwar ohne, dass man da vorher sich einloggen muss. Und man bekommt dann eben auch Services angeboten, wie ich möchte zum nächstgelegenen Restaurant mit deren der Beurteilung fahren, mit deren der Cuisine. Oder ich möchte vielleicht noch auf dem Heimweg Blumen für meine Partner oder Partnerin kaufen. Also das Auto wird wirklich zum persönlichen Begleiter.
Aber da eine Rückfrage, wie viel Sinn macht es denn, dass da so viel Geld in die Eigenentwicklung dann, also ich höre raus, ihr entwickelt dann ja eigen, ne? Also ihr habt dann, das Smartphone verbindet sich dann mit dem VW, mit dem Skoda, was weiß ich, alternativ kann ich auch Apple oder Android CarPlay wahrscheinlich nehmen, was ja aber dann schon das gute Navi hat und wo ich schon meine Podcast-Liste schon habe, weil mein Handy am Ende gespiegelt ist und ich kann es auch per Sprache ansteuern. Wie viel Sinn macht das da, so viel Geld reinzuballern, wenn der Kunde vielleicht sogar zufrieden ist, wenn er einfach sein Apple- oder Google-Auto nimmt, sage ich jetzt mal salopp, wenn es dann halt zumindest noch nicht ganz reibungslos funktioniert. Also ich nehme zum Beispiel, wenn ich mal einen Mietwagen habe, würde ich nie das Navi nehmen des Autos, weil meistens keine gute Idee, dann lieber Google. Funktioniert meistens besser. Also was ist das Argument, dass man da so viel Geld reinsteckt und nicht gleich sagt, wir konzentrieren uns noch auf andere Sachen und nehmen dann die anderen, weil eh jeder das Smartphone dabei hat?
Ja, das Geheimnis ist natürlich tatsächlich eben nicht, dass wir das Geld investieren, um das nochmal zu entwickeln und vielleicht verschlimmbessern, sondern der Trick ist eigentlich tatsächlich, dass wir über Partnering diese Systeme direkt einbinden. Mhm. Also dass wir eben nicht dass der Kunde mit Google oder mit also mit Android oder mit Apple kommt und dann sehen muss, wie wir die Schnittstelle bedient, die wir da für ihn vorgesehen haben, sondern dass wir eben direkt mit Google und mit Apple eine Schnittstelle haben, mit der wir diese Einbindung direkt vorsehen, und dann findet der Kunde sein Google und sein Apple-System eben direkt integriert ins Auto. Das geht über Partnerschaften, eben mit diesen Firmen oder auch mit anderen. Und was uns keiner abnimmt, ist tatsächlich der übergreifende Assistent, der einen versteht. Auch dort partnern wir natürlich, aber das sind dann eben nicht Google oder Apple, das sind dann andere. Oder unsere Joint Venture, in denen wir unterwegs sind. Also es sind auch wieder Partner, mit denen wir dann diese Systeme entwickeln. Das Entscheidende ist am Ende, dass die Softwareplattform, wo diese Elemente dann drin sind, unsere eigene Ownership sind und die Dinge in unserer Hand integriert sind und auch kontrolliert sind. Denn am Ende kommt es darauf an, die Datenschnittstelle zu den Kunden zu kontrollieren und zu beherrschen. Denn das ist dann am Ende die eigentliche Wertschöpfung, um die es geht.
Ja, wir sind kurz vorm Schluss, glaube ich. Einen Wunsch hätte ich noch. Ich bin Skoda-Fahrer, wie gesagt. etwas mehr Rückkopplung. Also wenn du mir beim Autofahren zuhören würdest, da hättest du schon was für deine Ingenieure zum Arbeiten. Ich sag nur so ACC, Travel Assist, was da manchmal erlebt wird, oder ich versuche mein Handy zum 10. Mal zu verbinden mit dem Auto, man könnte schon teilweise verzweifeln, was dann auf einmal nicht mehr funktioniert, ne? Oder ich kann jetzt theoretisch sagen, auf der Strecke zwischen Köln und Berlin 3-4 Stellen, wo auf einmal das Auto, der ACC oder der Travel Assist runterbremst auf 80, obwohl eine 120er Strecke ist. Also all solche Sachen dürfen ja eigentlich nicht mehr passieren, wenn das Auto mal autonom fährt, ne? Also wenn man da noch eine bessere Rückkopplung, oder arbeitet ihr dran, dass der User auch viel intensiver sagen kann, hier funktioniert irgendwas nicht, und gibt das mal weiter an die richtigen Stellen, dass das dann repariert wird oder durch ein Software-Update verbessert wird?
Das ist tatsächlich, die künstliche Intelligenz ist da wirklich der Schlüssel. Also wenn das Beispiel, das Sie nennen, das kenne ich natürlich auch aus meinen Fahrzeugen. Das kommt einfach daher, dass wir mit auf dem Kartendienst aufbauen, wo diese Daten einfach so hinterlegt sind. Und wenn Sie da, solange Sie da drin stehen, wird das Fahrzeug dort eine Geschwindigkeitsbegrenzung erkennen, obwohl sie da nicht ist. Hört sich auf, sobald wir mit künstlicher Intelligenz fahren, also diese Level 2++ Systeme ins Feld bringen, die eben selbstlernend sind und die eben aus so einer Situation eben mehr human-like lernen, wie dort das Verhalten ist. Das sind genau die Dinge, die verschwinden werden mit der künstlichen Intelligenz.
Ich meinte auch unter Umständen, ich kann ein anderes Beispiel nennen von Mercedes, Marco Polo, und so ein Camper-Variante ist das. Und der offensichtlich, zumindest wenn man den Communities im Internet glaubt, regelmäßig Varianten hat, wo Vibrationsgeräusche sind. Das ist bekannt in der Szene. Es wird aber nicht verbessert. Also man weiß es, also man kommt bei den Ingenieuren nicht an, die das dann wirklich verändern könnten. Also da wünschte ich mir manchmal mehr Rückkopplung mit den Usern. Es gibt bestimmt an tausenden Teilen an einem Auto, dass irgendwo mal was passiert, was man nicht weiß. Und man wüsste es gerne, wenn irgendwas fehlerhaft ist.
Das ist dann die Schnittstelle im Auto. Auch da, jetzt bin ich wieder bei der künstlichen Intelligenz, auch das ist in der Entwicklung, dass eben tatsächlich Tickets direkt aus dem Auto initiiert werden können, um dann eben in die Bearbeitung zu gehen. Ja. Und da gibt's natürlich auch erstmal Chatbots, die das sortieren und abwickeln und dann filtern. Und das, was dann relevant ist, wird dann sehr schnell zugeordnet und kann dann gelöst werden.
Ja. Vielleicht zum Schluss in einem Satz. Ich weiß, ein Satz ist schwierig, aber warum müssen wir uns keine Sorgen um die deutsche Autoindustrie machen?
Weil wir immer noch eine hochkompetente Mannschaft in Deutschland haben mit einer exzellenten Qualifikation. Punkt eins. Und Punkt zwei ist, weil wir tatsächlich mit der KI neues Spiel, neues Glück haben. Also das ist eine Möglichkeit, um in der Automatisierung und auch in der, sagen wir, Produktivitätssteigerung, auch in allen Unternehmensprozessen so wirtschaftlich zu werden, dass wir gegenüber dem Wettbewerb locker mithalten können. Das locker nehme ich jetzt mal schnell wieder zurück, weil das tun die anderen auch. Aber zumindest mal strukturelle Standort-Herausforderungen, die wir in Deutschland haben, die kann man damit kompensieren. Ja. Also da haben wir wirklich alle Karten in der Hand.
Wir wünschen für den Standort Deutschland viel Glück und hoffen, dass das allen deutschen Autoherstellern gelingt. Vielen Dank.
Werden wir sicherlich drüber berichten dann.
Dankeschön.
Ja, gerne. Danke.